aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
Das Virus zeigt ja jetzt bereits, dass es sich so weit auf Säuge adaptiert hat, dass es in Wildtieren vorkommt.
Obwohl es sich eigentlich um ein Vogelgrippevirus handelt. Auch Menschen haben sich bereits infiziert. Zuletzt durch den Kontakt zu Kühen. Ob uns das Virus gefährlich werden kann, dazu später mehr. Außerdem begeben wir uns heute auf Kometenjagd. Doch zuerst, warum werden manche Menschen musikalische Genies, die meisten anderen aber nicht? Das sind einige unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Um Musik, wie Sie sie gerade gehört haben, zu komponieren, dafür muss man musikalisch sein und auch ein Gefühl für Rhythmus haben. Beides bringen wahrscheinlich noch relativ viele Menschen mit, aber es gibt halt auch Musik, die nur jemand mit wirklich herausragenden musikalischen Fähigkeiten erschaffen kann. Doch warum sind solche Ausnahmetalente so besonders? Sind bestimmte Gene dafür verantwortlich? Oder ist es eher das Elternhaus oder sind es Musiklehrerinnen und Lehrer? Für eine aktuelle Studie konnten Forschende das Erbgut von Ludwig van Beethoven analysieren. Und sie haben untersucht, was Gene über unsere Musikalität aussagen können und was nicht. Mehr dazu von Anna Dannecker.
Dieses Thema aus Beethovens 5. Sinfonie kennt fast jeder. Doch Beethovens Genom, seine DNA-Sequenz, kannte 200 Jahre lang niemand. Bis eine Gruppe von Wissenschaftlern im letzten Jahr eine Haarlocke des Komponisten analysiert hat. Das erzählt Laura Wesseldijk, die Neurowissenschaftlerin in Amsterdam ist.
Sie haben sein komplettes Genom sequenziert und verschiedene genetische Veranlagungen für medizinische Probleme untersucht. Zum Beispiel seine Taubheit. Dazu haben sie aber nichts gefunden. Aber für Leberzirrhose hatte er eine genetische Prädisposition. Und er hatte Hepatitis.
Beethoven ist also wahrscheinlich, auch wegen seines Alkoholkonsums, an einer Lebererkrankung gestorben. Doch die Neurowissenschaftlerin Laura Wesseldijk hat sofort noch etwas anderes interessiert, als sie die Studie der Kollegen gelesen hat. Was ist eigentlich mit Beethovens genetischer Veranlagung für seine Musikalität? Dafür hat sie die DNA-Analyse von Beethoven mit der DNA von tausenden Zwillingspärchen verglichen, die Auskunft über ihre Fähigkeit im Takt zu klatschen gegeben haben, als ein Merkmal für Musikalität.
Wir haben herausgefunden, dass man praktisch nicht niedriger als Beethoven punkten kann, was eine genetische Veranlagung für Musikalität bzw. die Fähigkeit im Takt zu klatschen angeht. Er ist schlechter als 90% derjenigen in der Vergleichsgruppe.
Klingt nach einem überraschenden Ergebnis. Doch Laura Wesseldijk wollte genau damit etwas beweisen. Nämlich, dass einzelne Genmuster einer einzelnen Person für eine Fähigkeit eben nicht die Musikalität vorhersagen können. Die Gene interagieren aber mit der Umwelt. Zum Beispiel, wenn man mit einem musikalischen Umfeld aufwächst, ein Instrument lernt oder Konzerte besucht.
Das verstärkt dann genetische Einflüsse. Wenn man eine genetische Veranlagung hat, kann man mehr aufblühen, als wenn man sie nicht hat. Das ist eine Interaktion.
Reinhard Kopitz, Musikpsychologe an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, bestätigt, dass Musikalität von einem Bündel an Faktoren bestimmt wird.
Dazu gehört zum Beispiel eine Vorstellung, hören zu können, also Dinge wahrzunehmen, die man gar nicht hört, sondern die man innerlich hört, also eine Klangvorstellung. Dazu gehört zum Beispiel eine Melodie nachsingen zu können, etwas Produktives. Dazu gehört aber auch ganz basal im Takt zu klopfen zu einem Beat, zu dem ich mich synchronisieren muss und so weiter.
Der Psychologe schätzt, dass individuelle Unterschiede in Musikalität zu 3/4 mithilfe von Umweltfaktoren erklärbar sind und dass es besonders auf Lernerfahrungen in der Kindheit ankommt, wenn es um musikalischen Erfolg geht.
Aus der psychologischen Forschung wissen wir, es gibt 2 wichtige Voraussetzungen. Der frühe Anfang, möglichst vor dem 10. Lebensjahr, und ein lang anhaltendes, qualitativ sehr hochwertiges Training oder Unterricht von exzeptionell guten Lehrkräften.
Damit Ludwig van Beethoven Musik wie diese komponieren konnte, waren wohl beide Voraussetzungen erfüllt. Beethovens Vater war selbst Musiker, der seinen Sohn sehr früh förderte. Außerdem ließ er ihn bei den besten Lehrern unter seinen Kollegen unterrichten. Um sich musikalische Ausnahmetalente zu erklären, braucht man also eher den Lebenslauf als eine Haarlocke.
Anna Daniker über musikalisches Genie und die Gene. Unser nächstes Thema hat am Rande auch mit Beethoven zu tun. Der Komponist hat schon mit Mitte 20 erste Schwierigkeiten mit seinem Gehör gehabt. Einem Freund schrieb er später einmal: Meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort. Heute bezeichnet man so etwas als Tinnitus. Ein Pfeifen im Ohr, das kann man sich schon mal einhandeln, wenn man zu lange laute Musik hört. Normalerweise vergeht das Geräusch nach ein paar Stunden wieder. Was aber, wenn nicht? Dann sollte man ärztlichen Rat suchen. Es gibt inzwischen allerdings auch jede Menge Apps fürs Smartphone, die angeblich bei Tinnitus helfen sollen. Aber bringen sie tatsächlich was? Oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Franziska Klein hat sich informiert.
Tinnitus Klangtherapie. Tinnitus Therapy Pro. ReSound Tinnitus Relief.
Gibt man in den gängigen App-Stores das Wort Tinnitus ein, so werden einem über 30 verschiedene Tinnitus-Apps angezeigt. Manche davon wurden bereits über 100.000 Mal heruntergeladen. Und alle verfolgen ein Ziel, Menschen mit chronischem Tinnitus zu helfen. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Die einen versuchen über Geräusche oder Entspannungsmusik den Stress der Patienten zu reduzieren. Bei anderen hört man nur ein Rauschen, das den Tinnitus überdecken soll. Wiederum andere bieten einfach Informationen über den Tinnitus und Strategien, wie man mit ihm umgehen kann. Und auch ein Chatbot ist bereits am Start, erklärt die klinische Audiologin Laure Schacke-Main.
Er fängt dann an, den Patienten herauszufordern, indem er zum Beispiel fragt: Was haben Sie gedacht? Oh, ich habe gedacht, dass der Tinnitus nie wieder weggeht. Und dann geht es weiter, indem er den Patienten anregt, anders darüber zu denken.
Laure Schacke-Main ist an der Entwicklung dieser App beteiligt. Wie bisherige therapeutische Apps soll der Chatbot dazu anregen, den Tinnitus nicht mehr als störend zu empfinden. Die Informationen dazu holt er sich im Gegensatz zu ChatGPT aus einer gesicherten Quelle.
Wir kontrollieren zum großen Teil, was der Chatbot sagen soll und was richtig ist zu sagen.
Das große Versprechen all dieser Apps: der Tinnitus soll erträglicher werden. Denn nicht alle Betroffenen können gut mit ihm umgehen. Ob die zahlreichen Apps aber auch halten können, was sie versprechen, ist alles andere als klar, erklärt Birgit Mazurek, die Direktorin des Tinnitus-Zentrums an der Charité in Berlin.
Also grundsätzlich sind die Datenlagen für all die appgestützten Anwendungen sehr, sehr niedrig wissenschaftlich unterlegt. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt von der Deutschen Gesellschaft Hals-Nasen-Ohrenheilkunde können wir nicht unumwunden sagen, wir würden das befürworten.
Birgit Mazurek, die zu dieser Gesellschaft gehört, hat gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften die Leitlinie zur Behandlung eines chronischen Tinnitus entwickelt. Aber auch hier findet sich keine konkrete Empfehlung. Trotzdem, zwei dieser Apps werden regelmäßig von HNO-Ärzten zur Therapie eingesetzt, denn diese beiden sind inzwischen Kassenleistungen geworden. Auch Veronika Vielsmeier verschreibt sie immer wieder. Sie ist Oberärztin an der Universitätsklinik in Regensburg.
Und wir haben eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen, auch wenn wir jetzt noch keine Studien dazu bisher gemacht haben. Aber der Eindruck ist schon, dass die Patienten es gut nutzen und da wirklich auch profitieren.
Denn im Grunde sollen die Apps genau das machen, was ein Arzt normalerweise auch tut. Die eine liefert Informationen über den Tinnitus. Die andere bietet neben Informationen auch entspannende Geräusche, Meditationen und kognitive Verhaltenstherapie an. Diese soll mit Übungen dem Patienten helfen, seine Einstellung zum Tinnitus zu ändern. Weg von einem negativen Bild hin zur Akzeptanz. Das Problem: Apps können nie so individuell auf Patienten eingehen wie Ärzte. Und gerade deshalb sollte man vorsichtig sein, erklärt Birgit Mazurek.
Wir wissen, dass es nicht für alle Patienten ist. Patienten sind unterschiedlich, auch digital unterwegs. Man muss auch schauen, passt es wirklich für den Patienten? Das heißt, aktuell ist es jetzt nicht, dass man sagt, laden Sie sich eine App runter und alles wird gut.
Denn gerade eine Tinnitus-Erkrankung steht oft im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen wie Schlafstörungen oder Depressionen.
Wenn eine Depression zum Beispiel sehr massiv ist, kann man so eine App gar nicht so durchführen, macht es vielleicht auch falsch und kommt über die Depression auch dann in schlimmere Wasser, wo man eigentlich dann aus ärztlicher Sicht sagen sollte, nee, hier ist es jetzt wichtig, auch medikamentös reinzugehen zum Beispiel, oder hier müssen wir das verändern.
Und nicht nur das. Es gibt auch Berichte, dass bei manchen Menschen der Tinnitus durch bestimmte Apps nicht besser, sondern im Gegenteil sogar schlechter geworden ist.
Man darf eins nicht vergessen, durch solche Therapien befassen sich die Patienten wieder mehr mit dem Tinnitus. Und dann kommt der Tinnitus so in den Vordergrund und das ist eigentlich kontraproduktiv, muss man sagen.
Erklärt Veronika Fiesmeier, auch wenn sie solche Erfahrungen mit ihren Patienten bisher nicht gemacht hat. Um all diesen Gefahren vorzubeugen, ist es also essentiell, dass Ärzte ihre Patienten gründlich untersuchen und andere Erkrankungen ausschließen. Und wenn sie die Apps tatsächlich verschreiben, dann die Patienten auch regelmäßig sehen.
Man muss Kontrolltermine vereinbaren, man muss zur Verfügung sein, wenn die Patienten ein akutes Problem haben. Dann können die Apps sinnvoll sein, aber auf keinen Fall die Patienten alleine mit den Apps lassen.
Denn nach wie vor braucht es noch viel Forschung auf diesem Gebiet.
Was bringen Smartphone-Apps bei hartnäckigen Ohrgeräuschen? Ein Beitrag von Franziska Klein. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Das Jahr 2024 ist für Astronomiefans ein besonderes Jahr. Mit gleich zwei Kometen, die sich mit bloßem Auge beobachten lassen. Eine Chance gibt es bereits in diesen Tagen. Was da gerade über den Nachthimmel zieht, weiß Miriam Stumpfe.
Der Komet 12P Pons-Brooks ist ein dicker Brocken aus Staub und Eis. Rund 30 Kilometer beträgt sein Durchmesser. Erstmals beobachtet haben ihn Astronomen im 19. Jahrhundert. Innerhalb von 71 Jahren dreht er eine Runde um die Sonne, kommt vom äußersten Rand des Sonnensystems ganz nah ins Zentrum. Wenn er sich der Sonne nähert, beginnt das Eis zu tauen. Er schleudert Staub und Gas ins All. Sichtbar wird das als langer, leuchtender Schweif. Weil letztes Jahr die Gasausbrüche wie zwei Hörner aus der leuchtenden Kugel ragten, gaben ihm manche den Namen Teufelskomet. Inzwischen sind diese Hörner aber schon längst nicht mehr sichtbar. Am 21. April erreicht der Komet seinen sonnennächsten Punkt und wird dabei immer heller. Allerdings steht er sehr tief überm Horizont, sodass, wer ihn sehen will, einiges beachten muss.
Und genau darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Michael Jäger gesprochen. Er ist Hobbyastronom und seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt unterwegs, um den besten Blick auf Kometen zu erhaschen. Unter anderem für spektakuläre Fotos. Auch 12P Pons-Brooks hat er schon gesehen, besonders gut von Hemau in der Oberpfalz aus. Das ist in der Nähe von Regensburg. Frage an Michael Jäger, warum ist er gerade dorthin gefahren?
Ja, das war eine spannende Reise. Wir hatten in Österreich sehr schlechtes Wetter und bei Kometen ist es halt so, wenn sie am Himmel stehen, muss man sie beobachten. Im Gegensatz zu anderen Himmelsobjekten, wo man ein paar Wochen warten kann mit der Beobachtung, sind Kometen sozusagen in Echtzeit zu verfolgen und das war also dann notwendig, einmal einen dunklen, klaren Platz zu finden, irgendwo im Raum von Mitteleuropa, also in einer Erreichbarkeit von 400-500 Kilometer. Und da ist eben am 28. März eben eine Schlechtwetterfront durch Bayern durchgezogen und am Abend hat es dort aufgeklärt und so war zumindest die Wetterprognose und daraufhin habe ich beschlossen, nach Bayern zu fahren.
Sind Kometen, wenn man die beobachten will, Sie haben gesagt, da muss man immer den richtigen Zeitpunkt erwischen, sind es launische Genossen, wenn man mal die Helligkeit betrachtet?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen periodischen Kometen, da ist die Helligkeitsprognose relativ zuverlässig. Also man kann Kometen, die haben jetzt eine Umlaufzeit von 300 bis 150 Jahren, die wurden schon wiederholte Male, manche sogar dutzende Male beobachtet. Und da ist die Helligkeitsentwicklung immer relativ stabil innerhalb eines kleinen Schwankungsbereichs. Dann gibt es ein paar periodische Kometen, so wie diesen Pons-Brooks, der zu besonderen Helligkeitsausbrüchen neigt. Das hängt mit der Größe dieses Kometen zusammen.
Helligkeitsausbruch, das ist sowas wie ein emotionaler Ausbruch eines Kometen?
Naja, der Komet verhält sich dann so wie ein Art Geysir, ja, wenn Sie sich vorstellen, wo plötzlich so eine Eruption aus dem Inneren heraus stattfindet, spuckt aber nicht Wasser aus, sondern der spuckt dann eben gefrorene Gase und Staub aus. Und damit wird die Kometenhülle einfach innerhalb kurzer Zeit dann plötzlich heller und der Komet ist dann auf der Erde plötzlich 2, 3, 4 manchmal sogar 5 Größenklassen heller zu sehen, was natürlich dann doch ein gewisser Überraschungseffekt ist, weil diese Dinge nicht vorhersehbar sind und wir natürlich ständig solche Kometen überwachen, ob sowas passiert.
Und diese Aktivität, liegt die auch an der Zusammensetzung dieses Brockens?
Zum Teil, aber man muss sagen, bei so einem großen Kometen sind sehr viele Gasblasen, gefrorene Gasblasen eingeschlossen. Jetzt ist dieser Komet jahrzehntelang im sonnenfernen Bereich und ist tiefgefroren. Ja. Über dieser Gasblase befindet sich Staub und Geröll. Ja. Und dann, wenn er sich langsam der Sonne nähert, wird dieser Kometenkern langsam erwärmt. Und bis diese Wärme dann nach innen kommt und dieses gefrorene Gas praktisch sich beginnt dann aufzuheizen, kommt es dann zu einer explosionsartigen Entweichung von diesem Material. Also da bricht sozusagen aus dem Inneren etwas auf. Und bei großen Kometen gibt es mehr derartige Zonen als auf kleineren Kometen. Daher passiert das bei größeren Kometen eher.
Jetzt könnt ihr mir vorstellen, also für uns Astronomie-Laien, da freut man sich schon, wenn man überhaupt diesen Kometen erwischt, wenn man ihn sieht. Wann schlägt denn das Herz des Hobbyastronomen höher?
Naja, ich sage so, wenn auf der Aufnahme irgendwas Besonderes zu sehen ist, in dem Moment ist es besonders spannend, weil man diese Entwicklung auch dann dokumentieren will. Das heißt, man macht dann über eine halbe Stunde, Stunde Serienaufnahmen und wird das zu Hause dann praktisch animiert, diese Aufnahmeserie. Und dann sieht man plötzlich auch die Veränderung im Kometenschweif. Und das finde ich besonders spannend.
Jetzt ist dieses Jahr, Herr Jäger, ein besonderes für die Hobbyastronomen. Ja. Es kommt gleich noch ein Komet im Oktober und der soll noch toller sein. Warum?
Ja, dieser Komet Tsukinshan Atlas, er wurde entdeckt in China und in Amerika. Also Tsukinshan ist ein chinesisches Observatorium. Atlas ist ein Himmelsüberwachungsprogramm der Amerikaner. Dieser Komet soll im Oktober doch etwas heller als dieser Pons Brooks sein, ja, und mit freiem Auge gut am Abendhimmel zu sehen sein. Was dazu kommt, ist, dieser Komet wird höher stehen am Himmel als der aktuelle, damit ist er auch leichter für Laien zu finden. Ja, wir haben ja jetzt bei Pons Brooks nur noch so Höhen von 10, 12 Grad am Abendhimmel.
Also sehr nah am Horizont.
Genau, und der wird dann 30, 40 Grad hoch stehen. Ja, also das ist dann schon wesentlich einfacher zu beobachten. Und auf das freuen wir uns alle schon sehr, dass dieser Komet dann sich der Sonne und der Erde annähert. Wir sagen aber trotzdem, bitte aufpassen, diese Kometen, die das erste Mal in Sonnennähe kommen, täuschen oft eine höhere Helligkeit vor, als sie es tatsächlich dann sozusagen zeigen. Also das kann sich alles noch ändern. Wir gehen aber aufgrund der Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate davon aus, dass wir zumindest einen freisichtigen Kometen haben werden im Herbst und mit hoher Wahrscheinlichkeit heller eben als dieser Pons Brooks.
Jetzt für Pons Brooks oder dann für Tsukinshan Atlas, wenn ich ihn beobachten möchte, was soll ich auf jeden Fall dabei haben?
Ja, am besten, man nimmt auf jeden Fall eine kleine Kamera mit. Und man nimmt ein Fernglas mit. Also das sind eigentlich die zwei Utensilien, mit denen man ganz gut aufgestellt ist. Da braucht man noch keine Montierung, da braucht man noch kein Fernrohr. Wenn man sich das leisten will, ist es besser, etwas Lichtstärkeres zu nehmen. Also nicht einen langen Refraktor, sondern eher ein kurzes Fernrohr mit einem Okular, wo man doch mehrere Grad am Himmel sozusagen einblicken kann. Das wäre auf jeden Fall die beste Grundausstattung zur Kometenbeobachtung.
Wie kann man den Kometen 12P Pons Brooks beobachten? Stefan Geier hat darüber mit dem Hobbyastronom Michael Jäger gesprochen. Eine ausführliche Fassung des Gesprächs finden Sie unter dem Stichwort Kometenjäger in der ARD Audiothek. Die Vogelgrippe beunruhigt Pandemieexperten schon seit längerem. Nicht zuletzt aus Sorge, dass sich da was zusammenbrauen könnte, das auch für Menschen gefährlich wird. Derzeit grassiert jedenfalls weltweit die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle. Der Erreger befällt vor allem Vögel, wurde aber auch schon bei vielen Säugetieren gefunden, darunter Katzen, Bären und Robben. In den USA hat sich nun ein Mensch durch den Kontakt zu Milchkühen infiziert. Wie gefährlich ist der Erreger also für uns? Dieser Frage ist Daniela Remus nachgegangen.
Füchse, Katzen, Otter, Robben, Eisbären oder Nerze in Pelztierfarmen. In diesen fleischfressenden Säugetierarten konnte das Vogelgrippevirus H5N1 in den letzten Jahren bereits nachgewiesen werden. Jetzt hat es offenbar auch Nutztierpopulationen erreicht, die sich rein pflanzlich ernähren, nämlich Milchkühe in den USA. Anlass zu großer Sorge sei das aber im Moment noch nicht, sagt Professor Christa Kühn, die Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts, das als Bundesforschungsinstitut für die Tiergesundheit in Deutschland zuständig ist.
Der Virusstamm, der da nachgewiesen worden ist, ist ein grundsätzlicher Genotyp, den wir durchaus schon kennen. Wir nennen den 2.3.4.4b. Und an dem ist jetzt, zumindest was die Amerikaner uns an Informationen herausgeben, ist keine Mutation gefunden worden, die darauf hindeutet, dass es einen schnelleren, einen einfacheren Übergang auf den Menschen, auf andere Säugetiere geben könnte.
Auch weist der Subtyp des Virus nach gegenwärtigem Wissensstand keine Veränderungen auf, die darauf hindeuten, dass das Virus leichter von Mensch zu Mensch übertragen werden könnte. Das ist die gute Nachricht, sagt auch Professor Gülşah Gabriel vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg, deren Forschungsschwerpunkt die Influenza-Viren sind. Aber
das Virus zeigt ja jetzt bereits, dass es sich so weit auf Säuge adaptiert hat, dass es in Wildtieren vorkommt. Also das ist ja schon mal etwas, was wir lange so nicht beobachtet haben. Und was Influenza-Viren sehr gut können, ist natürlich, dass sie sehr schnell evolvieren können und sehr schnell, nachdem sie die Artengrenze von Tier auf den Menschen geschafft haben, dann die Fähigkeit besitzen können, eben weiter auf den Menschen zu adaptieren und dann über die Luft übertragbar zu werden.
Diese Infektion mit dem Vogelgrippevirus, wissenschaftlich Aviäre Influenza genannt, müsse deshalb äußerst aufmerksam untersucht werden. Nach Angaben der WHO haben sich damit in den letzten 20 Jahren rund 2600 Menschen infiziert, davon sind 1100 gestorben. Der jetzt in den USA erkrankte Mensch hat nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde bisher keine weiteren Symptome als gerötete Augen, medizinisch gesprochen eine Konjunktivitis. Die Fragen bleiben. Wie kam es zur Infektion? Wodurch haben sich die Milchkühe angesteckt? Denn als Pflanzenfresser haben sie wohl keine infizierten Vögel oder Säugetiere mit der Nahrung aufgenommen. Die Vogelgrippeviren haben nach Einschätzung vieler Forschender das größte Potenzial, die nächste humane Pandemie hervorzurufen. Und zwar deshalb, weil diese Viren in den letzten Jahren gezeigt haben, wie enorm wandlungsfähig sie sind.
Jetzt mit steigendem Kontakt und Zirkulation von neuen Erregern sieht man halt jetzt auch die ersten Interspezies-Übertragungen. Und ich finde, dieser Fall ruft eigentlich nochmal zu einer erhöhten Wachsamkeit auf, dass wir uns vorbereiten müssen auf die nächste Pandemie. Wir müssen aufpassen, dass wir uns doch bewusst machen müssen, dass Pandemien kein seltenes Ereignis sind.
Jeder einzelne Fall, in dem sich ein Mensch mit einem Vogelgrippevirus ansteckt, erhöhe das Risiko, dass sich die Viren veränderten und an den menschlichen Wirt anpassten. Dass es zu einem sogenannten Spillover kommt, so wie wir es bei der Corona-Pandemie mit SARS-CoV-2 erlebt haben. Deshalb gelte es, sorgfältige Schutzmaßnahmen beim Kontakt mit Nutztieren einzuhalten und das Vorkommen der Viren in der Natur zu überwachen, betont Christa Kühn.
Ja, die haben ein hohes Potenzial, das stimmt. Aber natürlich muss man, und das ist ja auch das Credo, das wir immer wieder sagen, man muss beobachten, 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 intensiv auch sequenzieren und gucken, was macht das Virus eigentlich. Das ist unsere Aufgabe.
Die aktuelle Vogelgrippewelle. Wie gefährlich ist der Erreger für den Menschen? Ein Beitrag von Daniela Remus. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.